Ja, hallo ihr Lieben und wir starten mit unserem Intro. Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge Raps in Real Talk mit Coach David und meinerseits Lazar auf der anderen Seite. Herzlichen Glückwunsch, David.
Wozu?
Einfach so. Weil du so lächelst, weil es dir gut geht. Was geht?
Ich komme von der Baustelle, wie so häufig schon dieses Jahr. Hab gerade eben im absoluten Staub gestanden und mit meiner neuen tollen Betonfräse Fliesenkleber vom Boden gefräst.
Macht Spaß, ne? Kaputt machen einfach.
Ja, auf der einen Seite macht das Spaß, auf der anderen Seite staubt das so sehr.
Oh ja.
Dass ich zwischenzeitlich Pause, also ich musste das Gerät zwischenzeitlich ausschalten und einfach in meiner Position verharren, weil ich gar nichts mehr gesehen habe. Also wirklich gar nichts.
Ja.
Und das mit dann, ich hatte zum Glück eine Schutzbrille auf und so, aber trotzdem. Du hast ja danach dann auch irgendwie, auch wenn du, ich habe eine Maske aufgehabt, trotz Maske die ganze Nase zu, Nase voll mit Staub, das ist alles nix. Deswegen freue ich mich jetzt, dass ich jetzt hier zu Hause sitzen darf mit dir jetzt hier die nächsten 50, 55 Minuten um die Ohren zu hauen.
Die Sorgen dieser Welt gucken wir uns an.
Ja, ja. Aber wie geht's dir, Lazar? Wie waren deine letzten Tage?
Meine letzten
Tage? Wie bist du eigentlich, wie ist eigentlich gerade dein Trainingsstand? Ich habe gesehen, du bist jetzt wieder am Laufen, 13 Kilo abgespeckt und so weiter. Ist nicht jetzt am Wochenende Hamburg, Hyrox?
Nein, Hamburg ist am 3. Oktober. Ich glaube, Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag ist Hyrox, wenn ich mich jetzt richtig erinnere.
Aber da bist du doch angemeldet, oder nicht?
Ich bin angemeldet. Eigentlich waren der gute Christian Weber, Kamin König und ich als Team angemeldet. Ich hatte als Ziel, meine Laufkapazität und Kompetenz so weit aufzubauen und wieder so aufzubauen, um ihn dann ein bisschen zu ärgern. Weißt du? Einen der fittesten Masters-Athleten, die wir haben weltweit. So, in dem Functional Fitness Sport. Aber der hatte ja einen kleinen Eingriff und jetzt hat er sich wieder erholt. Er kommt langsam wieder zurück ins Training. Er wird aber noch eine ganze Weile brauchen, bis er wieder richtig laufen kann. Oder zumindest halt sich dann halt fordern kann. Wir werden definitiv irgendwann in Zukunft einen machen. Jetzt habe ich aber den guten Jan bei mir aus der Box und mit dem werde ich das Ding jetzt laufen. Ich habe aber am Sonntag, am kommenden jetzt, in ein paar Tagen, beziehungsweise wenn der Podcast kurz danach dann online ist, davor, werden wir am Sonntag machen, wir ein Hyrox-Simulations-Event bei uns in der Box bei Wolves Athletics in Braunschweig.
Habe ich gesehen, machen wir bei CrossFit Wuppertal witzigerweise am Samstag.
Macht ihr Full Simulation?
Ich Voll, glaube also, ja.
Also quasi alle Stationen laufen und so weiter.
Genau, alle Stationen, aber natürlich wir laufen unsere, sag ich mal, normalen Laufrunden, die wir auch im Kurs haben. Die hat ein bisschen Steigung mit dabei. Unsere Box ist ja nicht ewig am Hang. Also die Zeiten sind jetzt nicht ganz kompetitiv vergleichbar. Aber bei uns ist es, weil wir viele haben, die Hyrox-Kurse sind bei uns echt gut besucht. Ich habe ja auch immer ein Fest jeden Dienstag. Und die sind immer ausgebucht. Aber gleichzeitig haben wir auch viele, die sagen, 100 plus Euro und weiß ich nicht was, das muss nicht unbedingt sein.
Mhm.
Deswegen machen wir eigentlich einmal im Jahr nicht nur unbedingt, sag ich mal, als Vorbereitung für ein Hyrox-Event, sondern auch so ein bisschen als Community-Ding, machen wir mindestens einmal im Jahr eigentlich wie so ein internes Hyrox-Ding. Dann aber auch nur genau, Male, Female und halt Female. Keine Solo-Sachen, sondern das liegt aber auch, sag ich mal, ein Stück weit an dem Spirit. Bei uns ist es so, die Hyrox-Kurse sind ich würde sagen, 90%+ sind das bei uns Partner-Workouts.
Ja, macht ja auch Sinn. Du kriegst ja mehr Leute rein in so einen Kurs, also rein strategisch auch. Macht das viel Sinn. Wir haben zwei Konzepte, die wir fahren. Wir haben ja zweimal die Woche einen Hyrox-Kurs bei uns, also gar nicht so viele. Aber das ist so ein anderes Ding, so was ich immer wieder frage, wie wir, warum wir das so gut hinbekommen haben oder warum wir es aufzeigen können, dass wir mit gar nicht so viel Kursvolumen und Kurskapazität die Kurse halt gut laufen als Box. Also ich habe halt natürlich eine ganz andere Personalauslastung auch dahingehend. Das ist ein anderes Thema. Da würde ich mich gerne mit anderen Box-Ownern und Ownerinnen unterhalten, wie das halt bei denen funktioniert. Aber wir haben in dem einen Kurs, also ich habe mittlerweile zwei Modelle. Wir haben ja logistisch auch so ein bisschen das Problem. Du kennst ja unsere Box. Wir sind ja jetzt nicht so riesig. Wir haben jetzt nicht die Riesenhalle. Die Halle hat 160 Quadratmeter oder 150 für den Kursraum. Und dann haben wir noch einen Gymbereich über 100 Quadratmeter. Also die Trainingsfläche ist nicht jetzt die Riesenmasse. Deswegen muss man immer gucken, wie man da handelt, das Ganze. Und an dem einen Tag haben wir Intervall-Setup immer. On-off. Und Stationsarbeit quasi. Kombiniert mit Laufen immer. Alle unsere Aeros-Kurse sind immer mit Laufen. Also wenn du nicht laufen kannst, bin ich ehrlich, gelten wir auch nicht.
Das machen wir bei uns ein bisschen anders.
Ja, du musst die Laufkompetenz mitbringen. Also du musst schon laufen können, laufen wollen und laufen sollen. Weil, also es ist absurd zu denken, dass es ausreicht, aus der physiologischen Sicht, nur die Leute aerobic CrossFit-like, in Anführungsstrichen, zu pushen, um das dann später, ja, also klar, kommst du dann gut. Jemand, der 3-4 Mal die Woche in ein Glas geht oder 4-5 Mal, sagen wir es mal eher so, der wird doch locker einen Hyrox machen können. Der wird da durchkommen. Ja. Jemand, der relativ gut läuft, selbst ich, würde einen Marathon laufen können über 40 Kilometer. Ob der gut ist, ist immer eine ganz andere Frage. Was ich meine, und wie ich mich danach fühle, wie der Response ist. Aber das ist halt so ein bisschen, was ich nicht gut finde. Und ich sehe da schon den Bedarf, dass ich sage, wie kriege ich die Leute daran geführt, dass sie ihre Pace-Kapazität einschätzen können, dass sie wissen, wie der Effort ist, den sie einsetzen müssen, um an die Stationen zu gehen. Stationäre Volumen ist immer dann 100 Watts für alle Teilnehmenden. Mhm. 1 Kilometer rudern beispielsweise oder whatever. Also es ist immer die Kapazität der Stationen, die wir abholen. Also es ist sportspezifisch, so gestalten. Mhm.
Okay.
Und der zweite Tag ist immer ein M-Rap, ein langes. Was meistens im Team dann besser umzusetzen ist, weil du immer einfach nur dann durcharbeitest, 30, 40 Minuten lang mit Laufen und Stationsarbeit. Und im Team ist es logistisch einfacher umzusetzen, weil dann Switch as needed ist, einfach an Stationen. Und das funktioniert ganz gut.
Okay. Ja, bei uns ist das Hyrox-Konzept ein bisschen anders, wie wir das in den Kursen handhaben. Wir haben aber viele, ich glaube, wir haben auch Hyrox Light Kurse, wo wir quasi wie eine Basic, wo wir auch noch am Anfang ein bisschen Skill-Work machen, nochmal ein bisschen erklären, worauf es zu achten beim Wallball und so weiter. Und dann haben wir quasi die Hyrox, ich sag mal, / Endurance Classes. Und bei uns ist es, ich sag mal so, bei uns ist das mit dem Laufen ein saisonales Thema. Das mag aber auch daran liegen, dass wir ja nicht so wie ihr in Braunschweig auf dem, sag ich mal, flachen Land sind, sondern bei uns ja schon auch Schnee ein Thema ist zu gewissen Monaten im Jahr. Und wie ich ja eben auch schon mal gesagt habe, unsere Box halt auch sehr am Hang liegt. Mhm. Das heißt, wir laufen eigentlich, ich sag mal in der Sommerzeit von März bis Oktober, laufe ich eigentlich in jeder Einheit, außer wir haben irgendwie absolut katastrophal Starkregen oder sowas. Sonst laufen wir eigentlich immer. Im Winter ist es ein schwieriges Thema, wegen der Hanglage bei uns, dann mit nassem Boden, dann wenn es friert und so weiter. Und wir sind halt auch direkt an der Hauptstraße. Weswegen wir dann da häufig auf andere Irks halt mit ausweichen oder andere Irk-Arbeit. Bei uns ist aber auch der Hyrox-Kurs nicht exklusiv auf die definierten Hyrox-Movements limitiert.
Muss es nicht sein. Du kannst auch einen Übertrag haben mit anderen. Also ich würde auch, also wir haben auch Box-Step-Ups mit drin oder Burpee-Box-Jumps beispielsweise oder sowas.
Genau, sowas. Ich mache auch ab und zu gern mal Dumbbell-Snatches mit rein, mit etwas leichterem. Genau, mit leichterem Gewicht. Genau, simple Movements. Also jetzt gar nichts mit Langhantel, natürlich auch gar keine Gymnastics und so weiter. Bei uns findet das Ganze auch in einer separaten Halle statt. Also deswegen können wir auch so viele von diesen Kursen laufen. Und in der Halle ist auch kein wirkliches Rig. Deswegen ist auch Pull-Ups und so sowieso ja auch kein Thema. Würde auch inhaltlich ja gar keinen Sinn machen. Also es sind alles
am Boden umsetzbare Movements.
Genau, am Boden umsetzbare Movements und auch Movements, die eigentlich ja, man kann bei jedem Movement, denke ich, coachen und beibringen und verbessern und schleifen. Aber es sind am Ende des Tages, würde ich sagen, zum großen Teil Movements, die du im Zweifel auch Learning by Doing umsetzen kannst. Oder wenn einer das Movement noch nicht gemacht hat, kannst du es ihm in 1-2 Minuten, bevor es dann losgeht, beibringen.
Es sind also gerade spezifisch auf die Hyrox-Movements, muss man ganz ehrlich sagen, sind so Grundlagen. So, ne? Es ist halt so Lunges, bring das Knie zum Boden.
Genau.
In Touch and Go. Ist relativ simpel. Wallballs, da ist es schon ein bisschen trickier, bin ich ehrlich.
Ja.
So. Ich habe ja letztens auch, komischerweise haben das einige sogar aus dem CrossFit-Space auch ein bisschen angesprochen. Ich war ja so, ey, wir müssen mal Wallball-Lunges einführen, weißt du so? Damit es einfacher ist und fairer für alle. Ist zwar ein ganz anderes Movement, unabhängig dessen sind Wallballs, glaube ich, das, und das ist jetzt gerade, merke ich, in dem Hyrox-Space machen unglaublich viele bei Social Media Content zu diesem Thema. Balls.
Ja, ja.
Dieses Thema ist schon so alt, es ist so ausgelutscht, Alter.
Für uns sowieso, ja. Aber da siehst du, dass das halt ein Blasendenken ist und dass es auch ein Maturity-Denken ist und dass das halt zu einer gewissen Zeit reinkommt, an dem Punkt, an dem Hyrox und Hyrox-Interessierte jetzt stehen, standen wir, sag ich mal, in dem CrossFit-Space. Vor ein paar Jahren schon. Damit meine ich gar nicht, oh, ihr seid irgendwie langsamer und ihr seid hinterher. Aber das ist einfach ein Reifegrad, ganz einfach.
Early Adopter-Bereich, wann ist der Sport?
Genau.
Thema des Produkts, nennen wir es mal Produktzyklus, like am Anfang.
Ja.
Und dann kommt irgendwann mal ein Punkt, wo es ein bisschen mehr Mainstream wird. Und dann wird natürlich der Hype drumherum oder alles andere.
Und dann hast du halt auch Leute, die dann die Movements nicht mehr so ernst nehmen. Dann wird es verwässert, du hast mehr Leute, mehr Judges und so weiter. Und wenn wir ehrlich sind, von den Movements, denen sich Hyrox bedient, ist natürlich auch der Wallball mit Abstand der anfälligste für solche Themen. Also bei einer definierten Meterzahl Rudern oder Skifahren, da gibt es nur das eine, das ist so definiert und da kannst du dann vielleicht nochmal Strafen kriegen, weil du irgendwie die Griffe knallen lässt oder irgendwas dich halt wie ein Idiot an der Maschine benimmst.
Das weiß ich noch nicht mal. Ich sag mal so, die Auswirkungen beim Rudern, wenn du 10 Meter früher vom Rudergerät absteigen würdest oder beim Ski-Erg loslassen würdest, um loszulaufen.
Nee, das meine ich nicht. Ich meine nur, und das wird für dich dann vielleicht in Hamburg aber nochmal relevant, du darfst ja die Griffe nicht knallen lassen.
Einfach fallen lassen, meinst du, vom Rudergerät oder was? Oder?
Ja, oder beim Ski. Du darfst sie nicht schnacken lassen.
Ja, okay. Das ist für mich selbstverständlich. Das würde ich eh nicht machen. Weißt du, so
ja, ja, für dich. Weil du auch schon mal ein paar Skigeräte bezahlt hast.
Ja.
Aber das ist nicht für jeden so, sag ich mal. Aber ja, wie gesagt, deswegen ist der Wallball, glaube ich, das einzigste Movement, was diese Diskussion im Bereich Hyrox überhaupt zulässt.
Und da würde mich mal was interessieren bei dir, von deiner Meinung auch, weil das manche, ich habe es bei Social Media auch ein bisschen kommentiert bei einigen, aus meiner Sicht mittlerweile, meine Perspektive, es gibt nur zwei Gründe, warum Leute ein Shitty Wallball machen. Beim Hyrox Event, beim Fitness Race selbst. Aus meiner Sicht gibt es nur zwei Gründe. Der dritte ist zwar auch existent, aber nahezu so marginal, dass er keine Rolle spielt. Der eine Grund ist, erstmal grundsätzlich, generalisiert. Ich kenne kaum jemanden oder ich kenne niemanden, der mit Absicht shitty Wallballs macht. Mit Absicht. Weißt du, wie ich meine? Dass sie wirklich am Standard vorbei sind. Kenne ich niemanden, der das mit Absicht macht. So. Ich denke primär, die Leute können wirklich nicht grundsätzlich below the parallel gehen. Warum sie das nicht können, ist eine andere Debatte.
Genau.
Range of Motion, motorische Kontrolle, Konditionierung und so weiter.
Gar nicht vernünftig gelernt, falsche Balance, falscher Stance, da gibt es viele Sachen.
Und der Hauptgrund Nummer zwei, warum viele von Position 1 auftreten, ist, wenn sie selbst im Coaching sind oder in einer Box oder im Gym trainieren, shitty Coaching. Punkt. Das sind die zwei Gründe.
Den zweiten Punkt würde ich noch ein bisschen aufbohren, denn Ich habe festgestellt, gerade in der Hyrox-Bubble, das ist anders als in der, ich sag mal, ich gehe in eine CrossFit-Class-Bubble, ist die Hyrox-Bubble ja, ich sag mal, zumindest die Hyrox-Kursbubble, jetzt nicht die kompetitive Bubble, aber die Hyrox-Kursbubble ist ja näher an so, ich sag mal, ich gehe bei McFit freitags zum Bodypump.
Ist das so?
Ja.
Das ist mein Lieblingsthema. Weißt du warum?
Finde ich so. Ich finde in dieser, ich finde das Klientel da ist eher so ein bisschen, ich will da eine Stunde hingehen und mich auspowern und mich danach ausgepowert fühlen. Ich will gar nicht unbedingt, und ich finde, vielleicht ist es auch nur super subjektiv. Ich finde, jemand, der eine reguläre Class besucht, ist, finde ich, mehr coachable und auch bereiter, das anzunehmen, als jemand, der einfach nur kommt, um eine Stunde zu ballern für eine Endurance-lastigere Class mit simpleren Movements. Deswegen geht man in diese Class. Die Movements sind simpler und ich bin gar nicht unbedingt da, um an mir zu arbeiten.
Ich glaube, das ist ein Narrativ, was sich in unserem Functional Fitness Space mega krass etabliert hat. Mega krass. Und das zieht sich seit 20 Jahren so. Warum? Ja. Warum? Und das mag jetzt vielleicht auch super subjektiv sein, aus meiner Erfahrung heraus, weil ich letztens mit Patricia genau darüber geredet habe und sie in der Story das auch bei Instagram auch angesprochen hatte. Ich würde mal, das ist immer so doof, mit Prozenten um sich zu werfen, aber ich würde mal behaupten, 9 von 10 Leuten, die bei uns in der Box sind, bei über 100 plus Mitglieder jetzt, haben vorher kein Functional Fitness CrossFit gemacht. Wir hatten das Privileg, diese Leute komplett neu anzulernen. Von Anfang an, von Tag 1. Bei uns ist wichtig, das sage ich auch einmal die Woche im Coaching oder in den Intro-Kursen, unsere Basics-Kurse, wenn ihr nur ballern wollt, das sage ich auch so, nur Kopf abschalten und machen, das kann mal hin und wieder mal der Fall sein. Ist okay. Bei uns hier in unserer Box, in unserem Gym, in unserer Community, nein. Wenn ihr auf sowas Bock habt, gibt es hier in der Stadt andere Orte, wo ihr sicherlich besser aufgehoben seid. Bei uns musst du herkommen und du musst lernwillig sein. Das setzen wir voraus.
Ja, ich will damit gar nicht pauschal sagen, dass alle Leute, die in diese Kurse gehen, pauschal nicht coachable oder lernwillig sind. Ich muss aber auch sagen, ich kann das halt auch verstehen, wenn Leute sagen, boah, ich habe heute 8 Stunden im Büro gesessen und mir irgendwelche dummen Gründe angehört, warum jemand seinen Rechner nicht starten kann. Ich will jetzt irgendwie am Abend irgendwie ein sportlich abwechslungsreiches und bewegungstechnisch abwechslungsreiches eine Stunde haben, Spaß vielleicht doch mit einem Kumpel in einem Partner-Workout und ich höre mir gerne auch 3-mal an, dass meine Wallballs jetzt tiefer sein sollen.
Und was, wenn du das 4. Mal sagst? Wann resigniert der Coach?
Ah, nicht.
Meine ich.
Am Ende des Tages. Ich sag's zu gewissen Leuten, sage ich das jede Woche. Aber es gibt Leute bei uns, die sind schon länger bei uns Kunde in der Box, als ich überhaupt da bin. Und wie oft soll ich ihm das noch sagen, weißt du?
Nein, du musst ja, dann fehlt, aber ganz ehrlich, das sage ich dir als jemand, der dich auch coacht und der das lange macht. Der Ansatz ist ja der, und das ist ja allein schon CrossFit methodologisch angesetzt, wenn wir sagen, wir nehmen mit CrossFit, ich meine, ihr seid ein Affiliate, also von daher, weißt du, das ist das, was du lernen würdest im Call.
Nein, und dann...
Ich gehe zu dir als Athlet oder Athletin und dann ist die Frage, was ist denn der Fokus? Was ist, also wenn ich sehe, jemand hat Probleme, also gerade, nehmen wir mal Leute an, die wirklich schon sehr lange da sind, dann führe ich es 100% auf Ownership, Coaching und alles andere zurück. Es gibt niemanden, der es nicht lernen kann. Es ist nur eine Frage, wo fängt die Person an?
Wie du hast da dann ganz viele, bei denen es ein Physiologie-Thema ist, die es dann, wenn die so lange da sind, das immer noch nicht richtig machen. Und all den anderen sage ich es dann trotzdem jedes Mal. Und vor allem erkläre ich die Movements ja sowieso größtenteils, zumindest am Anfang nochmal und weise darauf hin, was mir wichtig ist. Zum Beispiel ein ewiges Thema, was ich in meinen Kursen regelmäßig habe, ist die Diskussion, wenn wir Dumbbell-Snatches machen, 1 oder 2 Köpfe der Dumbbell auf dem Boden. Und ich, bei mir sind es immer zwei,
ja.
Weil dann ja auch die Range of Motion ein wenig länger ist und du dich halt durch die volle Range of Motion bewegst. Aber diese Diskussion habe ich jedes Mal und selbst wenn ich vorher sage, bei mir sind es immer 2 Dumbbell-Snatches mit 2 Köpfen auf dem Boden. Während der Kurs läuft, weise ich dann noch 2-3 Mal drauf hin, weil das so Sachen sind, die sind, ja, aber da haben wir es ja anders gemacht. Oder bei der Competition habe ich gesehen, haben die es anders gemacht. Ja. Genau. Und vor allem auch volle Range of Motion.
Ich habe die Debatte auch gehabt, so bei einem M-Rip, schalte ich die Uhr nach oben oder nach unten?
Das ist jetzt aber, das ist Das ist ein Mindset-Ding.
Ich bin der Meinung, vor Time ganz klar nach oben. Ist normal, du hast Timecap geschalten. Ein M-Rap ist, ich habe eine Zeit, die abläuft. Siehst du? Keine Ahnung, aber es ist so. Und diese Debatte hatte ich auch schon. Und dann sage ich, nein, es ist halt so. Aber das Ding ist, ich verstehe, also, ey.
Aber das ist, glaube ich,
Coaches Boss, Alter. Boss, Alter.
Genau, da bin ich anderer, also das mache ich anders als du. Bei mir läuft die Uhr immer hoch.
Nee.
Immer. Immer, immer, immer.
Nein.
Bei mir läuft die Uhr immer hoch. Also sowohl wenn ich selber trainiere, als auch in den Kursen. Weil das für mich, es ist für mich auch einfacher zu rechnen. Wenn du mir sechs Sätze gibst mit 90 Sekunden, dann lasse ich ja die Uhr hochlaufen, weil ich dann sage, okay, dann schreibe ich mir auf, Set ist bei 2 Minuten 40 vorbei, plus 1,30, dann starte ich dann wieder rein.
Das gebe ich dir, aber
Intervall. Aber trotzdem, auch wenn du mir Laufintervalle oder auf dem Rad oder sowas gibst, gut, da stelle ich dann beim C2-Gerät ein. Aber trotzdem lasse ich die Uhr hochlaufen und sehe dann, okay, ich bin jetzt bei 20 gestartet, bei 27 habe ich Pause bis 30, dann mache ich wieder 30 bis 37.
Das ist eine sehr spezielle Debatte, so, ne? Aber ich glaube, es wäre viel einfacher, wenn es von vornherein einfach ganz klar geregelt wäre, auch genauso wie mit allem anderen, wenn es einen Standard dafür gäbe. Ich habe eine Debatte, die habe ich gestern gesehen. Weißt du, wer das geteilt hat? Du folgst Mike ja auch. Helping. No one noble. Und er hat gestern was gesagt, was fand ich richtig gut. Und er hat gesagt, er würde sich wünschen.
Diese Push-Press-Sache?
Genau, das Cross.
Das fand ich auch spannend.
Und ich war schon immer dafür. Das CrossFit selbst, die bieten ja Cap an. Das CrossFit, genau. Das Field Programming. Du kriegst das. Es ist dabei. Manche nutzen es nicht. Manche nutzen es, um kreativ zu werden. Manche nutzen es halt einfach, um einen Gedankengang zu haben, was sie machen könnten. Manche nehmen sich coole Workouts aus dem Ding raus. Manche sagen, nee, das ist uncool für uns, warum auch immer. Ist ja erstmal egal. Aber die Idee von Mike Halpin war, hey, CrossFit, es ist ja wirklich das Einfachste der Welt. Kauf doch ein fucking Membership CRM, Customer Relationship Management Tool, zur Verwaltung von Mitgliedern, wo du wie Beyond the Whiteboard, wo du Daten tracken kannst und so weiter. Ergo, kauf doch eine Firma wie Beyond the Whiteboard, wie Zen, wie Pushpress, wie whatever.
Genau.
Und dann biete es deinen Affiliate-Oman automatisch for free an. Und das war ich finde diese Idee alleine schon, das zeigt ja, dass jemand denkt. Weißt du, wie ich meine?
Ja, ist aber auch wieder ein sehr amerikanischer Ansatz, weil er natürlich auch direkt dahinter den Hebel gesehen hat. Dadurch kann CrossFit vernünftig Daten erheben und auch die Daten von den Opens und so weiter ablesen. Und das wird wieder, dann hast du als Affiliate-Owner wieder ein GDPR-Thema, weil deine Mitglieder in Deutschland Daten generieren, die dann ein US-amerikanisches Unternehmen zur Auswertung nimmt und du zwingst deine europäischen, in dem Fall wahrscheinlich sogar deutschen Member, ihre Daten for free in US-Hivemind zu pflegen.
Ja, aber die Daten kannst du ja auch anonymisieren. Das geht ja alles. Das ist ja, du kannst es ja auch unter einem Mitglieder-ID-Account, also Hand aufs Herz, super viele deutsche Unternehmen, und das machen alle in Europa, nutzen ja beispielsweise Zahlungsdienstleister. Also sind Stripe oder ein Bank oder was weiß ich und so, ne? Oder Molly aus den Niederlanden, glaube ich, oder so, ne? Das sind ja, und da werden ja Daten über, also da wird ja abgebucht darüber und so weiter und so fort. Also all diese Tools werden ja verwendet. Das heißt, und ich bin ganz ehrlich, ich habe aktuell diverse Fälle mit der Datenschutzbehörde in Deutschland gesehen, mir angeguckt, weil es da anderes Thema, also habe ich gesehen, wo die Datenschutzbehörde sagt, ja, es gibt diese Verordnung und diese Regelung, aber wir haben niemanden bei uns in der deutschen Datenschutzbehörde, die sich damit beschäftigt. Es ist völlig absurd. Das ist wie, ja, Hunde müssen alle an der Leine geführt werden und du musst einen Maulkorb tragen und so weiter und so fort. Aber du hast niemanden auf den Straßen, der das kontrolliert, beziehungsweise der das ahndet oder ordnet. So. Das gibt's auch bei der Datenschutzverordnung, ist das auch so. Das ist absurd. So. Das ist halt auch wie mit den Social Media Portalen, die ja auch gewissen Sachen unterliegen. Also das ist, glaube ich, aber dein Ansatz, das Bedenken und der Einwand, gebe ich dir zu 100% recht. Es muss natürlich reguliert sein, auf jeden Fall. Also es muss da eine Ordnung geben.
Weil grundsätzlich finde ich das einen super, super interessanten Ansatz. Vor allem das kannst du ja auch noch unendlich monetizen, ne?
Du kannst dann
sagen, für die App kann, und vor allem kannst du, also könntest du als CrossFit HQ damit am Affiliate vorbei nochmal die ganzen Member absaugen. Weil der Basis-Account für jedes Mitglied ist for free für die Affiliate. Aber wenn die Detailed Analysis ihrer Parameter haben will, Leistungsentwicklung über die letzten Jahre, kostet das einen Fünfer extra im Monat, den sie aber nicht ans Affiliate leisten, sondern ein Abo, das sie in der App abschließen. Da kannst du ja ohne Ende, jetzt kommt hier gerade der Frank Thelen in mir raus, aber da kannst du ja ohne Ende nochmal Geld abschöpfen.
Dieser kleine Fascho von Thelen. Sorry, Seitenhieb, muss sein. Gebe ich dir voll recht, definitiv. Du kannst so In-App-Geschichten machen daraus, beispielsweise. Du könntest ja auch Trainingspläne, Templates drin direkt und so weiter anbieten. Weißt du, ich meine? CrossFit Affiliate, Programming und dann gibt es halt das Compete-Programm. Also du könntest da tausend Sachen machen damit. Ich bin voll bei dir. Das widerspricht aber diesem Affiliate-Modell von CrossFit. Weißt du so, dass sie jede Box kann machen, was sie will im Endeffekt. Ich glaube, die würden auch einen großen Teil des Marktes damit halt, die würden sich richtig böse Feinde machen, wenn sie das, ne, machen würden. Du könntest aber gucken, du nimmst den Global Player halt, der die meisten Accounts hat, und dann könntest du das halt implementieren. Es gibt sehr, sehr vieles. Ich glaube aber, wir sind ganz gut abgeschiffen gerade von dem Thema, weil irgendwie war das so vom Gefühl her. Wir wollten so über ein paar Sachen reden, weil du mich zum Laufen gefragt hattest, ne?
Naja. Ich glaube, ja, das hatten wir auf der Agenda für heute. Das hatten wir auch auf der Agenda. Ich glaube aber gerade thematisch, was wir ja auch schon mal heute im Laufe des Tages über WhatsApp mal kurz angetickert hatten.
Ja.
Ich weiß, dass es eine neue Season Structure gibt. Ich habe mich damit aber nicht im Detail befasst. Aber ich habe gesehen, dass du schon wieder ein großartiges Reel dazu gemacht hast.
Ja, voll.
Hol mich mal ab. Alles, was bei mir angekommen ist, ist, dass wir jetzt wieder zurück bei der Season Structure am Ende des Tages sind von 2023.
Von 24, vom letzten Jahr.
Aber auch mit den gleichen Prozenten?
Ja, Mann.
Sind es wieder 10% Quarterfinals, nicht mehr 25?
25% Quarterfinals jetzt.
Okay, die Range ist also die aus 25, aber die Struktur ist die aus 24.
Ja. Es ist total wild. Also, was ich noch nicht so richtig verstanden habe. Also, wir haben die Open. Also, man muss eins berücksichtigen. Weißt du das?
Ja.
Patricia macht gerade lecker Essen. Was machst du mit Platz? Was gibt's? Willst du Hallo sagen?
Drei Wochen.
Gibt es
und die sind auch am gleichen Wochenende, Age Group und Individual.
So wie ich es verstanden habe, ja. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber so wie ich es jetzt verstanden habe und in Erinnerung habe. Und dann gibt es die Semifinals. Die sind dann April bis Juni. Das sind wieder die einzelnen Events.
Quasi. Aber da gibt es online und offline.
Es wird online und es wird offline geben.
Aber diesmal ist online zuerst, ne? Und danach die Offline-Events.
So, ja, so habe ich es verstanden. Genau.
Sonst war es ja immer so, erst die ganzen Offline-Events und danach war quasi Last Chance online.
Wollen halt online das Ganze machen, quasi, dass du halt sagst, okay, die Leute haben sich eh alle qualifiziert, so wie ich das verstanden habe. Und dann gibt es die andere. Was ich nicht richtig verstanden habe, und ich habe so ein bisschen Weekly Review von Dave Castro geguckt, aber ich gebe dem halt keinen Support. Deswegen habe ich das nicht ganz geguckt, sondern nur so Snippets bei Social Media. Und da ging es darum im Gespräch, ja, es wird Semifinals geben von CrossFit selbst organisiert. Und es wird anscheinend auch so wieder wie der French Throwdown, so ein Semifinal. Also so, ne, so live.
Okay.
Das ist, ja, ist ein bisschen wild. Also ich hab's jetzt, und ich finde das super weird, weil ich mir die Frage stelle, Community Cup gibt's gar nicht mehr, wie 2025, der halt niemand gemacht hat, quasi. Weißt du so? Hat keiner sich, keine, also weder, es gab weder was irgendwie in den Medien.
Aber sind wir ehrlich, der Community Cup war eigentlich nur ein Vehikel von CrossFit, damit die Affiliates noch mehr Anmeldung reinpushen. Das war einfach nur eine goldene Ananas, die CrossFit bereitgestellt hat, damit pro Affiliate sich mehr Leute anmelden.
Und was ich nicht verstanden habe, ist, weil das war ein bisschen weird. Ich weiß es nicht, vielleicht müssen die Leute uns helfen und ich muss mal selber nochmal recherchieren, wie das mit dem Judging-Prozess ist bei den Quarterfinals into Semifinals, beziehungsweise der Prozess von den Open zu den Quarterfinals. Ob das genauso wie bisher einfach war. Also ich gehe mal davon aus, dass niemand die 25% sichten wird. Niemand.
Hey, wie alle, denn auch?
Du musst sie in der Box machen und die Boxen validieren das. So,
man ja, verlässt das ist ja auch, das ist ja genauso Quatsch.
Das ist totaler Quatsch. Ey, ich kann dir sagen, David, das ist aus Erfahrung, rückwirkend, retrospektiv. Und du warst ja ein Teil des Teams beim DBVFF. Du weißt, wie groß, wir haben ja darüber geredet auch damals und so weiter, im Bundesverband, als wir das damals gemacht haben, 20 bist und so. Dieses, du musst alle, die ein Level weiterkommen, musst du alle reviewen, normalerweise. Und du kannst nicht diesen Modus machen, ja, wir machen mal hier einen $10-Kurs zum Judging, Multiple Choice und da klickst du dich ein bisschen durch und auf einmal hast du deine Kompetenz und jetzt kannst du da judgen und jetzt gibst du die X quasi in der Box. Das ist eine zu einfach gedachte Idee, viel zu einfach. Ich bin aber ehrlich, ich glaube, dass die Leute, die sich, also ja, Hand aufs Herz, die Leute, die später in die höheren Stufen kommen, egal ob Semifinals oder ob Games, die haben kein Judging-Problem. Die schaffen das auch so. Und man sieht ja auch die Jahre zuvor.
Ja, und du hast vielleicht jedes Jahr einen Idiot, der irgendwo das Raster fällt und der kriegt dann halt spätestens bei den Offline-Geschichten kriegt einen zwischen die Hörner gehauen.
Genau. Diese Debatte dann darum, ob jemand in den Top 20-25%, ob die Person gecheatet hat oder nicht oder keine Ahnung, Raps, No Raps hat und so weiter. Ganz ehrlich, I don't care. And I don't give a fuck. Ganz ehrlich.
Das ist auch einfach völlig irre.
Weißt du, das ist wie bei Irox. Weißt du so, du hast beim Irox diese 3x-Videos, die regen dich mittlerweile auf. Das sind Leute, die sind 65 gefühlt so, weißt du so, die haben ihre shitty Wallballs so und dann steht da so ein fucking Drecks-Hillerfit-Video. Weißt du, ich meine, wo jemand da auf so der alte Oma-Alter drauf einprügelt, weißt du so, schön von oben nach unten treten, Alter.
Ja, so, ich habe auch so.
Das ist richtig widerlich, Mann, Alter.
Als ich mein Irox auf der FIBO gemacht habe, bin ich ja vorher da so ein bisschen rumgelaufen, hab mir das so angeguckt und stand dann auch an dem Zielbereich. Da ist ja der Wallball into Zieleinlauf und da waren zwei Typen, die waren bestimmt Mitte 50, die waren so alt wie mein Vater. Die haben das da gemeinsam als Event gemacht.
Ja, ja.
Die haben da die Wallballs gemacht und du hast ja bei der FIBO war es auf jeden Fall, da hatten die diese elektronischen Paneele, die ja Raps und No-Raps zählen. Und die Jungs, die waren schon bei
5000 Stück.
Also die hatten, glaube ich, 70 Raps und 90 No-Raps oder so.
Ey, ist okay. Ist legitim so.
Ja, und dann hat der Judge irgendwann zu denen gesagt, macht noch 5 Stück und lauft rein. Dann haben die 5 gemacht, dann hatten die vielleicht, keine Ahnung, 80 gezählte Raps. Dann sind die über die Rampe gelaufen. Und dann habe ich gesehen, dass die bei 1:35 sind. Dann habe ich mir gedacht, komm, bei euch ist es jetzt wirklich egal, ob ihr die 80 wirklich sauberen Raps gemacht habt, weil auch bei den 75 No-Raps, die ihr gemacht habt, weil die No-Raps, die das Ding oben zählt, da hat der ja nur nicht den richtigen Sensor getroffen. Da denke ich mir, scheiß doch drauf. Ist doch bei den Jungs jetzt wirklich egal.
Ja. Das ist, die qualifizieren sich weder für die Worlds noch sonst irgendwas, sind die im Elite-Kader oder sowas. Weißt du, was ich meine? Das ist eine Absurdität. Das ist so, man müsste
da halt. Da muss man sich doch auch nicht drüber aufregen.
Nee, gar nicht.
Da kann
nicht.
Man doch einfach nur sagen, die beiden Jungs, die hatten ihren Spaß. Die haben, das ist kompetitiv nicht relevant. Die hatten schöne 1,5 Stunden. Die beiden werden vielleicht noch den Rest des Jahres, wenn sie abends beim Bierchen zusammensitzen, darüber nachdenken und gemeinsam lachen. Und dann ist doch alles fein.
Ja, ja. Das ist, da denke ich mittlerweile auch so. Ich versuche das zu differenzieren. Was man beim Hyrox machen kann, ist so aus meiner Perspektive heraus, ist zu sagen, okay, wir haben einen Bereich für Wallbots, wo richtig krass gut gejudged wird, beispielsweise. Also in dem Rack, weißt du so, wenn du reinkommst. Und man muss gucken halt, wie schnell sind die Leute reingekommen. Das kann man ja sehen. Sie haben ja durch das Time-Tracking, kannst du ja sehen, wann die durch den Counter durch sind quasi. Und wenn das Leute sind, die sehr schnell sind, also rein hypothetisch, da kommt ein Team rein unter 1,10. Dann kann man sagen, okay, wenn ihr unter 1,10 durchläuft, ihr seht das ja auf der Tafel, dann kann ja auch angezeigt werden, gehört quasi, geht nach vorne in den Bereich Block auf und macht dort eure Wallboards, weil dort werdet ihr richtig gejudged quasi. Und dann hast du jemanden, der sagt, okay, die sind zu zweit, irgendwie Mama und Tochter sind irgendwie in eine 1,45 rein, weißt du? Dann steht da drin so, who the fuck, who cares? Weißt du, ich meine so, mach einfach.
Ja, und das kannst du ja auch ganz, das könntest du ja, das ganze Thema könntest du ja seitens Hyrox und falls ihr das jetzt hier hört, liebes Hyrox-Team, die Idee pitche ich euch umsonst. Du könntest ja einführen, dass du bei Hyrox, ähnlich wie CrossFit, dass du als Athlet einen Hyrox-Account hast mit einer Hyrox-ID. Das gibt's bei Ironman übrigens auch. Bei Ironman heißt das, glaube ich, All Worlds Athlete oder sowas. Da hast du eine Athlete-ID und dann kannst du als Athlet sehen, auf welchem Event habe ich was für Zeiten gelaufen.
Das siehst du auch so. Safe.
Ja, ich weiß, aber du hast trotzdem nicht einen zentralen Account.
Doch, hast du. Du hast mit deiner E-Mail-Adresse, mit der du dich registrierst, hast du einen Hyrox Members Account.
Ja? Okay. Aber daran könnte man es ja festmachen, dass man sieht, okay, du, lieber Lazar, hast im Duo mit Hans Meyer, habt ihr beim letzten Mal eine Zeit von 1:10 gemacht. Dadurch qualifiziert ihr euch für die Hyrox Male Duo, nennen sie jetzt mal Elite Heats oder was auch immer, oder Elite Spots, keine Ahnung. Und in jeder Startwelle werden drei von diesen Teams geslottet. Und dann kriegst du, was weiß ich, ein rotes Schweißband oder keine Ahnung.
Ja, ich verstehe es.
Irgendein Armband, dass wenn du in die Zone reinläufst, die Judges erkennen können, okay, das sind welche aus der fokussierteren Gruppe, die haben ein bisschen mehr Leistungsfokus, die gehen auf folgende drei Lanes, auf folgende drei Rudergeräte, folgende drei Skigeräte, die vielleicht auch nochmal anders gewartet und geeicht sind, keine Ahnung.
Verstehe.
Das könntest du ja ganz einfach umsetzen. Du machst entweder ein rotes Band in Signalfarben. Meinetwegen kann das blinken, ist ja völlig egal.
Ja,
du kommst und du siehst, das macht es ja auch für alle anderen Teilnehmenden im Rahmen des Hyrox-Events einfacher. Ja. Wenn ich da meine Runde am Laufen bin und von hinten ruft einer links, links, links und ich gehe beiseite und der zieht an mir vorbei und hat ein blinkendes Band, dann weiß ich, okay, alles klar, für den geht's hier wirklich um was.
Ja.
Dem mache ich gerne Platz.
Ja.
Das könnte man doch, glaube ich, sehr einfach umsetzen.
Ja, ja.
Und dann kannst du diese, und auf die kannst du dann drauftreten. Wenn da dann einer shitty Wallballs macht oder bei 97 abhaut und durchzieht, oder irgendwelche seine Lunges nicht mit dem Knie macht, tritt auf die drauf.
Ja.
Alles fein, weil die Leute sind da und haben sich bewusst angemeldet mit einem Competitive Spirit und auch mit einem Mindset. Ich erfülle hier alle Regeln, alle Standards. Ich will auch auf dem Leaderboard gemessen werden. Aber tritt doch nicht auf die Leute drauf, die sich das überlegt haben, die das vielleicht zum Geburtstagsgeschenk geschenkt bekommen haben von einem Kumpel, so nach dem Motto, haha, dieses Jahr wische ich dir mal einen aus zum Geburtstag. Ich habe uns beide von Hyrox angemeldet. Ja, vielleicht haben die vorher noch nie irgendwas gemacht.
Ich glaube, Standards sind wichtig, generell,
ja,
um Sport seriös zu machen.
Und sie sollten auch eingehalten werden. Man muss da auch bei so einem Massenevent, das wäre ja so, wenn du dich beim Berlin-Marathon hinstellst und sagst, du hast einen scheiß Laufstil. Aha, guck mal, wie der hier läuft. Der läuft in 4 Stunden 30 auf dem Berlin-Marathon. Ja, der macht das aber auch vielleicht nicht deswegen, weil er sich für irgendeine deutsche Kaderleistung empfehlen will oder weiß ich nicht was. Der macht das vielleicht einfach, weil der sich das einmal im Leben beweisen will, dass er Marathon laufen kann. Und dann humpelt er da vielleicht oder läuft auf dem Vorderfuß oder hat X-Bein oder was auch immer. Ist völlig egal.
Möchte vor seinen privaten Problemen davonlaufen einfach.
Ja.
Alle Sorgen seines Lebens möchte er hinter sich lassen.
Deswegen laufe ich ja auch den Marathon Ende nächsten Monat.
Ach, du willst alle Probleme hinter dir lassen. Ganz einfach. Das empfehle ich dir. Hast du Böhmi-Folge geguckt? Böhmi, ZDF, Magazin Royal, die letzte Folge war mit Lehrer und Lehrerinnen zu Problemen an den Schulen wegen Rechtsextremismus und die Folge davor war das Thema Laufen. Da ging es wirklich darum, so, wie viele Leute die Geld ausgeben, die Leute für Equipment, warum machen die das? Und so kommt man euch auch zu dem Thema, was hältst du denn von 200 Euro Startgebühr zu bezahlen für so einen Marathon oder so? Hyrox ist auch teurer geworden, jetzt muss ich mal sagen, ne?
Naja, Hyrox ist auch teurer geworden. Du sprichst den Berlin-Marathon an.
Du bist angemeldet, oder?
Für Berlin? Nein, nein, nein. Ich bin angemeldet für den Röntgenlauf. Das ist unser lokaler Marathon hier.
Röntgenlauf?
Genau, weil...
Ja, bist du verstrahlt?
Nee, aber es ist ja die Röntgenstadt Lennep. Das Geburtshaus von Wilhelm Konrad Röntgen, der Erfinder der Röntgenstrahlung, ist in Lennep. Und deswegen ist auch das Deutsche Röntgenmuseum in Lennep. Und deswegen haben wir halt auch den Röntgenlauf hier.
Dein Heimat.
Genau, ist mein Heimatort und da werde ich den Marathon laufen. Der kostet stolze 40 Euro Anmeldegebühr und ich bin im zweiten oder dritten Anmeldefenster. Ich glaube, es geht bei 30 Euro los. Und da muss ich sagen, das finde ich eine faire Geschichte.
Ja.
Da ist auch ein Förderverein mit hinter, irgendwie so ein bisschen. Ich kann mich noch an meine Schulzeit erinnern. Als Schüler läufst du immer und kannst du nicht alle Distanzen, ich glaube, bei Halbmarathon, Marathon musst du ein bisschen was bezahlen, aber ich glaube, die 5 und 10 Kilometer Distanzen, die kurzen Distanzen, auch die Stadt- und Schulmeisterschaften sind for free. Das wird natürlich wahrscheinlich auch da so ein bisschen mit Kreuz finanziert. Naja, kommen wir dahin zurück, 200 Euro Startgebühr. Und gleichzeitig musst du halt bedenken, 55.000 Teilnehmende bei 200 Euro Startgebühr. Also für mich, ich hätte schon keinen Bock damit zu laufen, weil da 54.999 andere Leute sind. Eine absolute Masse, da hätte ich gar keinen Bock drauf, wirklich. Dazu kommt noch, wie gesagt, für mich persönlich, warum ich keinen Bock auf den Berlin-Marathon hätte.
Das sind 11 Millionen.
Ja.
Euro, Alter. Dafür, dass du halt über die Straße laufen, Mann.
Genau, das ist es nämlich. Dafür, dass du durch Berlin läufst.
Ja, Mann.
Der Marathon geht ja auch. Die laufen ja nicht raus.
Nichts
irgendwie durchs Grüne. Die laufen nicht nach Potsdam rüber und kommen zurück.
Nichts gegen Berlin, Alter. Nichts gegen meine Hometown.
Sagen wir mal so, es gibt schönere Bereiche, wo man langlaufen kann, als durch Betonschluchten. Ja?
Du läufst nur Kudamm.
Du läufst am Brandenburger Tor lang. Du läufst an der Siegessäule vorbei. Ja, toll.
Die Sehenswürdigkeiten. Das ist Sightseeing, Alter.
Muss ich das mit 54.000 anderen machen und dafür 200 Euro bezahlen? Oder kann ich dafür auch 38 Euro bezahlen und im roten Doppeldeckerbus rumfahren und mir dabei noch von irgendeinem schlechten Übersetzer noch eine Geschichte dazu anhören?
Genau, Geschichte. Du kannst dich nach dem Marathon mit allen unterhalten darüber, was du alles gesehen hast zu Fuß. Das ist okay.
Ja, aber also ich kann so viel sagen, absolute Riesenmassenveranstaltungen, Massenmarathons haben für mich nicht so den Reiz. Dann aber, um da zurückzukommen, deine 200 Euro. Ich finde es super sportlich. Es ist teuer. Ich würde gerne einfach mal wissen, wie viel von diesen 200 Euro, und das werden wir nie erfahren, wie viel von diesen 200 Euro decken tatsächlich Kosten, weil ich kann verstehen, dass da Kosten anfallen. Da müssen Straßen gesperrt werden, muss Sicherheitspersonal abgestellt werden, müssen Sanitäranlagen bereitgestellt werden, da muss danach auch sauber gemacht werden und so weiter. Alles fein. Aber wie viel von diesen 200 Euro entfällt wirklich auf diese Geschichten? Und wie viel von diesen 200 Euro steckt sich der Organisator ein?
Ist das im September jetzt, am 27. der Berlin-Marathon?
Der war letztes Wochenende.
Hier steht, findet am 27. September 2026.
Ja, 26.
Ah,
weil der 25er war dieses Wochenende. Der war jetzt vor 4 Tagen.
Okay, deshalb. Okay. Verstehe. Ist ja der BMW Berlin-Marathon.
Genau. Das heißt auch noch ein dickes Sponsoring mit da drauf. Und trotzdem zahlst du 200 Schleifen.
Ja, Alter. Krasser Shit, Mann. Ich überlege gerade. Im Gesamtpaket. Wir gucken gerade mal. Der Teilnahmebetrag für den Berlin-Marathon beträgt 205 Euro für 26.
Ja.
Du hast einen Startplatz. Du hast eine Zeitmessung. Du hast ein 4-Tage-Ticket für die Öffis. Okay. Ja, du hast einen Pacemaker für die persönliche Zielzeit in allen Startwellen. Das ist ja lustig. Du hast schon.
Da laufen so Jungs und Mädels mit so Fahnen. Und dann siehst du.
Aber was du kriegst, ist, das finde ich ziemlich cool, einen hochwertigen Poncho im Ziel, der bei vielen Gelegenheiten benutzt wird.
Ja, dazu habe ich
von. Massage Service bei Schmerzen in Muskeln gibt es auch.
Dazu habe ich gehört von Leuten, die nicht dieses Jahr mitgelaufen sind, aber die Jahre davor,
yeah,
dass der hochwertige Poncho einem wahrscheinlich 70-Cent-Poncho von Action entspricht.
Ach, so ein Temo-Poncho.
Ja, so ein, der ist einfach wie ein Müllsack.
So Adi-Spray. Müllsack einfach in Farben.
Ja.
Ist schon lustig. Medizinische Versorgung kriegst du auch vor Ort. Also von daher ist alles gut. So, ne?
Ja, aber das. Das erwarte ich auch.
Das ist auf Schicht, klar, natürlich. Also, ich weiß nicht, ich bin ganz ehrlich, ich habe jetzt nämlich nicht geguckt, wer das Ding organisiert hat. Mich hat das schon mal interessiert, aber irgendwo muss es ja stehen. Kontakt, Impressum. Ah, steht doch hier. Die SCC Events GmbH. So, das ist der Seitenbetreiber. Kann aber auch sein, dass das natürlich Besucher. Ja, es ist ein eingetragenes Unternehmen. Mannesregister am Amtsgericht Berlin. Christian Joost, Jürgen Lock, Geschäftsführende. Okay.
Da kann man jetzt, kann man sich jetzt reinziehen, gucken, ob die irgendwo einen Geschäftsbericht haben und wie viel Gewinn die ausweisen, keine Ahnung.
Das siehst du safe. Du kannst dir direkt die Bilanzierung rausholen. Die Frage ist halt, wie viele Events die sonst ausrichten oder ob das nur eine Firma ist, wie ganz, ganz oft bei diesen Dingern, dass für eine Veranstaltung gezielt beispielsweise ein Event auf die Beine, aber da kannst du locker eine GmbH aufmachen für 20 Orten, weißt du? Und dann machst du das halt einfach so, damit du das safe raus bist.
Auch also wegen, auch falls du dann da rechtliche Themen hast, dann kannst du das eine Ding halt vor die Wand fahren, machst du neu auf.
Genau. Was in der Regel nicht passiert wahrscheinlich, aber ist schon, kann ich verstehen. Ja, natürlich ist es ein kommerzielles Event. Also ist ja sicherlich nichts, was, ist ja kein Verein, der das dann organisiert beispielsweise.
Ja, und das meine ich auch nicht. Die sollen da ruhig auch ihren Schnitt sich nehmen. Alles fein.
Nein, ja, aber was ist der Schnitt?
Ja, genau. Das ist das, was ich damit sagen will. Wenn du 70 Euro Kosten hast und du nimmst dir 10 Euro Schnitt und das Ding kostet, Ticket kostet 80 Euro, das fände ich in Ordnung. Aber wenn du 70 Euro Kosten hast und das Ticket kostet 205 Euro.
Die Frage ist, warum sollst du 70 Euro Kosten haben?
Habe ich ja eben gesagt, ich verstehe schon, Straßen müssen gesperrt werden, Sicherheitspersonal muss gestellt werden,
ja,
es muss danach Reinigung gemacht werden, was du musst da auch Strom hinlegen und so weiter und so weiter.
Ja, es gibt sicherlich Veranstaltungen.
Du zahlst da auch Moderatoren, die da im Zielbereich stehen und labern.
Natürlich.
Da gibt es schon einen Kostenapparat, das verstehe ich alles.
Voll.
Aber ich würde gerne wissen, wie viel von diesen 200 Euro entspricht den tatsächlich, das werden wir nie rausfinden, habe ich ja eben schon gesagt, wie viel entspricht den Kosten, die damit wirklich entstehen und wie viel nimmt man sich da einfach mit?
Weißt du, was ich denke? Muss man überlegen. Also ich weiß das hundertprozentig. Das ist, wenn du eine Veranstaltung hast im öffentlichen Interesse der Stadt und der Gemeinde.
Ja, die wird auch mit öffentlichen Geldern noch.
Kriegst du sogar noch Kohle von denen damit. Warum? Weil die Stadt ja daran partizipiert. Also alleine schon, dass 55.000...
Tourismusförderung und so weiter, ja. Sportstätten, Kulturförderung, da kommt ja ohne Ende Kram mit rein, klar. Da kommt
ganz viel rein. Also die kriegen auch nochmal Kohle aus bestimmten Fördertöpfen des Bundes, definitiv. Also da kommst du gar nicht drum herum.
Ja genau, aber vor dem Hintergrund sind 205 Euro für so ein Ticket ja noch absurder.
Ja, das ist sehr viel. Also es ist und was es für mich ganz, ganz schlimm macht, ist, es ist eine Art der Exklusivität. Und ich denke mir so, alleine laufen, fucking normal, Alter. Weißt du, was ich meine? Ist doch etwas, macht doch das wenigstens zugänglich allen Menschen. Weißt du, was ich meine? Macht doch auch noch eine exklusive Geschichte daraus. So, weißt du? Und ich glaube mir, jetzt haben wir schon 55.000 Verrückte, müssen wir so sagen, die 205.
Damit ist es der größte Marathon der Welt übrigens. Ich glaube, das ist Weltrekord. Ich habe heute auf der Arbeit mich nämlich noch mit Kollegen darüber unterhalten und wir haben dann nochmal bei ChatGPT durchgejagt, was waren die größten Marathons zurzeit. Und da war, das waren ein bisschen ältere Daten, war der größte Marathon bisher Paris mit 54.000.
Wow.
Und der Berlin-Marathon hat ja jetzt aber 55.000 gehabt.
Aber nicht so Boston-New York-Marathon oder sowas?
Boston, habe ich auch gedacht, ist riesig. Boston war in der Liste, die wir heute auf der Arbeit, wo wir darüber gesprochen haben, bei ChatGPT, nur auf Platz 10. New York riesig, aber Boston nur auf Platz 10. Das mag aber auch daran liegen, dass die US-Marathons alle inzwischen Leistungsschwellen haben. Da kann sich nicht jeder Hans und Franz anmelden.
Okay.
Also beim New York-Marathon meine ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, musst du eine 2,53 Marathonzeit nachweisen, um dich anzumelden.
Ah, okay. Es ist ein Top-Notch-Event quasi. Es ist nicht ein Community Open exklusiv ein Event für Menschen mit gut Geld quasi, sondern für leistungsstarke Leute.
Genau, das ging da nicht ganz hervor aus dem, wo wir das nachgelesen haben, ob das für alle Starter gilt oder nur für bestimmte Heats, sag ich mal, oder bestimmte Startwellen. Aber da gibt es auf jeden Fall so Qualifikationszeiten, die man nachweisen muss.
Wow. Boston Marathon Start.
Ja, gut.
350 Dollar.
Ja.
Ja, okay, es geht. Umgerechnet ist ähnlich. Weißt du, was ich meine?
Kommt aufs Gleiche raus, genau.
New York Marathon, 600 Euro. City Marathon. Startgebühr. Und die Buchung ist geknüpft an ein Reisepaket für New York Marathon.
Okay.
Du musst quasi, kulturbedingt, musst du vor Ort alles buchen, direkt im Paket. Hotel, Verpflegung, all das und so weiter. Krass, Alter. Schon heftig. Ja, es ist halt eine zusätzliche Einnahmequelle. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Oh. Krass, Mann. Ja. Ist halt, wenn man überlegt, dass die Olympischen Spiele in Paris beispielsweise oder Frankreich jetzt, ne, die waren ja ein Erfolg gemessen, also wirtschaftlich für die. egal wie viel Geld die da investiert haben, ne, um das alles auf Trab zu kriegen und leider die ganzen Obdachlosen da irgendwie abzuschieben, Alter, aus dem Zentrum.
Das ist natürlich eine Katastrophe, aber grundsätzlich sind solche Events ja immer.
Dann die Sand zu reinigen, wo da seit 589 Jahren.
Dann trotzdem die Leute danach alle Darmbakterien hatten.
Und die Haie, hast du gehört? Haie gab es ja auch in Aszen.
Das ist so wie bei Vikings, wo die Wikinger die Seine raufgefahren sind, um Paris anzugreifen.
Es gibt einen richtig guten Film bei Netflix. Kennst du das? Mit den Haien?
Welchen? Ich.
Ich
kenne viele High-Trash-Filme. Welchen meinst du jetzt?
Es ist ähnlich High-Trash. Pass auf, ich erzähle dir das. Wirst du gucken. So. Ich sag dir nur das Ende von dem Film und dann kannst du entscheiden, ob du den guckst. Okay? Sie haben versucht, mit Bomben die Haie wegzusprengen. Am Ende war halb Paris unter was. Und du kannst dir vorstellen, was dann mit den Haien passiert ist. Dieser Film ist französisch-klassisch gut produziert. Französische Filme sind sehr gute Filmproduktionen. Und dieser Film ist wirklich funny, Alter. Du musst ihn gucken, der ist wirklich gut. So.
Wo wir gerade da sind, hast du den Mandalorian und Grogu-Trailer gesehen?
Nee, leider noch nicht. Der neue? Gibt's einen? Nee,
seit vorgestern.
Guck ich mal heute Abend. Nee.
Sehr, sehr gut. Sehr gut.
Ich habe gestern nur mit Jack Black, Ben Stiller und so im Team Anaconda, das Remake, gesehen. Guter Trailer. A Comedy-like,
ja,
aber
klar.
Auch böse.
Auch starke Besetzung.
Starke Besetzung, wo ich mit so richtig guten, starken Charakteren. Ziemlich makaber, aber kann ein guter Blockbuster werden. Ein bisschen billig ist aber auch gut.
Ja, aber so muss es sein.
Funny, Alter.
Also wie gesagt, das ist meine Hausaufgabe jetzt an dich und auch an alle, die zuhören. Guckt euch den Mandalorian und Grogu-Trailer an. Er ist sehr gut. Er ist wirklich gut. Er macht Spaß auf mehr. Er ist gut, wenn man nur Mandalorian gesehen hat. Wenn man mehr gesehen hat, wenn man so tief drin ist wie ich, ist er noch besser, weil dann sieht man noch mehr coole Sachen.
Okay.
Große Empfehlung.
Sehr gut. Ist der, das will ich nur von dir wissen, du kannst das besser bewerten. Ich finde, die Serie war schon sehr, sehr gut produziert und ist in meinen Augen die beste Serie neben
Endor.
Endor ist, catch mich nicht, warum auch immer, weiß ich nicht. Was mich gecatcht hat, fand ich gut, war Obi-Wan. Fand ich gut.
Ja.
So, weil fand ich wirklich gut. Und Mandalorian fand ich ist die beste Serie, die Star Wars rausgebracht hat. Neben der Boba-Buch-Serie. Fand ich auch.
Also ich würde so ranken, für mich ist Endor klar die beste Serie, sowohl vom Storytelling als auch von der Serie selber. Dann kommt, finde ich, Mandalorian. Und dann kommt für mich Ahsoka.
Fand ich auch gut, ja.
Dann kommt Obi-Wan. Oder obwohl, dann kommt Book of Boba Fett, dann kommt Obi-Wan und dann kommt Acolyte.
Achso, genau, das wollte ich fragen. Mandalorian, der Film, qualitativ, glaubst du, haben sie noch einen draufgepackt von der Produktion?
Deswegen kommen gerade keine Serien.
Okay, deswegen haben sie es. Also sieht man auch den Unterschied, deiner Meinung nach?
Also ich finde, Mandalorian war immer schon sehr hochwertig produziert, aber wenn du dir den Trailer ich möchte dich nicht spoilern, aber man sieht, es gab geleakte Bilder von
Disney gecancelt. Ich habe Disney direkt.
Auch.
Du auch. Aber jetzt ist Jimmy wieder zurück. Hast du gesehen, die Jimmy Kimmel-Folge?
Die ist ja erst gestern rausgekommen. Ich habe so ein paar Schlagzeilen dazu gesehen. Ich finde es grundsätzlich gut. Ich behalte das in meinem Auge, wie sich das weiterentwickelt.
Ich habe auch bei der Folge mit Böhmi und Jan Böhmermann und Olli Schulz habe ich gehört im Podcast, dass Olli Schulz, der hat so eine komische Amazon-Firebox und ich will da jetzt nicht zu viel spoilern und mich in komisches Gewässer bewegen. Es gibt so komische Fire TV-Sticks, mit denen man sehr, sehr vieles gucken kann, habe ich gehört. Also, das
kenne ich mich nicht aus.
Bewegt sich so im Grauzonenbereich. So, keine Ahnung, wie sie das beschrieben haben.
Keine Ahnung. Auf jeden Fall, wie gesagt, das gebe ich dir als Hausaufgabe mit. Und dann würde ich sagen,
werde ich gleich gucken.
Wir haben die Stunde fast voll. Wir machen jetzt hier, ziehen hier den Schlussstrich. An der Stelle. Bleibt mir wie immer nichts anderes übrig, als mich bei all unseren Zuhörern und Zuhörerinnen zu bedanken für die Zeit, die ihr mit uns geteilt habt. Heute mal so ein bisschen Talk, locker, ganz locker entspannter Talk. Kein Locker-Room-Talk, keine Sorge, sondern nur ganz lockerer Talk. Bisschen High Rocks, bisschen CrossFit-Saison, bisschen auch mal so Einblicke in in Coaching, Boxen, Boxlife und so weiter, fand ich irgendwie heute mal einen ganz netten Blumenstrauß. Wenn ihr Interesse habt, mehr von diesem gut aussehenden, bärtigen Mann zu sehen, dann @coach_lazar bei Instagram. Alternativ könnt ihr mir auch für täglichen Baustellen-Content auf @david.gerhards folgen. Oder wenn ihr mal wieder sehen wollt, wie man Erg-Intervall-Workouts komprimiert und die Pause weglässt. Genau. Dann, ja, danke fürs Zuhören. Wo auch immer ihr das hört, wenn man es kommentieren kann, teilen kann, liken kann, was auch immer, macht das mal. Das hilft so ein bisschen dem Algorithmus. Und dann hören wir uns nächsten Monat wieder.
Dann freue ich mich auch. Genauso, ich bedanke mich und verabschiede euch alle. Und into the outro. Bis dann, ihr Lieben.